Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
In einem Land, wo Milch und Honig fließen.
Das ist aber eine schöne Party und auch noch so gelungen.
Und dabei ist sie etwas ganz Besonderes.
Man lässt sich ja auch nicht jeden Tag bestatten.
Bezule, Bestattungen zu Lebzeiten, rationell und effektiv. Wir organisieren Ihre Bestattung zu Lebzeiten mit den 3 Doppelpluspunkten. Alles wie echt für Sie zu sehen aus dem gläsernen Sarg. Die ganze Zeremonie für Sie in einer Top-Videoaufzeichnung. Und Sie gehen später mit zum Leichenschmaus.
Bezule, Bestattungen zu Lebzeiten.
Jetzt auch in den neuen Bundesländern.
Ich begrüße meine Trauergäste. Vielen, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind in die RBB Dachlounge, ins Studio 14. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter, aber wir sind sehr hoch über dem alltäglichen Wahnsinn, dem Gletschereis und auch den Bakterien und Viren. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier bei Bezule sind. Das ist übrigens ein Jingle, das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das hat man sich 1992 bei DT64 ausgedacht, als wir einen Tag Privatradio gespielt haben. Und da haben wir gesagt, wir können jetzt keine richtigen Produkte nehmen, sondern denken uns einfach was aus. Und dass das dann 2025 nochmal eine Aktualität bekommt, das fand ich sehr witzig. Aber auch, weil ich in der letzten Zeit viele Kondolenzschreiben bekommen habe. Viele Nachrufe wurden auf mich geschrieben. Vielen Dank dafür, liebe Printkolleginnen und Kollegen. Aber auch, weil das ich komme mir so ein bisschen vor wie auf dem Wetten-das-Sofa, dass jemand sein Flugzeug nicht bekommen hat und mir dann eine Videobotschaft schickt, wie zum Beispiel der Professor Hans-Jürgen Rosenbauer.
Lieber Herr Wagner, ich wäre gerne bei Ihrer letzten Medienmagazin-Sendung dabei gewesen, aber das klappt nur nicht. Deshalb auf diesem Wege ein paar Worte des Dankes. Für mich sind Sie im Grunde das Gedächtnis des Rundfunks in Berlin und Brandenburg, ein Chronist, der kritisch, aufmerksam und fair in den letzten Jahrzehnten darüber berichtet hat, was sich alles entwickelt hat und was sich leider nicht entwickeln konnte oder was schiefgegangen ist. Sie haben das mit großer Sorgfalt gemacht. Sie waren nicht immer bequem als Interviewer, haben einen dazu verführt, doch manchmal mehr preiszugeben, als man eigentlich preisgeben wollte, aber das immer in guter Absicht. Ich hoffe, dass Ihr Archiv, dass Ihre Kenntnisse nicht untergehen mit dem Ausscheiden aus dem RBB. Vielleicht kommt ja jemand auf die Idee, dass die Historische Kommission der ARD Sie damit beauftragt, Ihr Archiv auszuwerten als eine Geschichte des Rundfunks in Berlin und Brandenburg und darüber hinaus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den letzten Jahrzehnten. Alles Gute Ihnen, Ihr Hans-Jürgen Rosenbauer.
Ja, Beifall auf jeden Fall für den ersten Intendanten und den einzigen Intendanten des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Davor, Sie werden ihn erkannt haben, das kommt gleich. Aber ich will noch sagen, Kulturweltspiegel war sein Markenzeichen. Je später der Abend, das Interview mit Leni Riefenstahl können Sie, glaube ich, sogar in einer Dokumentation nachsehen, ganz kurz. Und er war auch Parkkorrespondent und hat da für uns Ossis auch eine gewisse Art und Weise, also die Berechtigung quasi auch für den Ostdeutschen Rundfunkintendant zu sein. So, dann sehen Sie ihn schon, also die Gäste hier im Saal haben ihn eben schon gesehen und die Empfänger werden vielleicht diese kurze elektrische Erkennung gehört haben. Friedrich Küppersbusch, ist das mein Idol quasi? Ich habe ihn wirklich hoch und runter geguckt und vielleicht auch das andere im Interview abgeguckt. Er war immer super vorbereitet und schlagfertig und auch er hat mir eine Videobotschaft geschickt.
So, an dieser Ausgabe heute haben ausschließlich Jürgens mitgearbeitet. Jürgen Friesenahn, kommt klar, Jürgen Ohls in der Regie, Jürgen René Fischel. Wusste gar nicht, dass der Jürgen heißt. Und deswegen musst du, lieber Jörg, jetzt auch für diesen Tag Jürgen heißen.
Nach über 30 Jahren, es ist wieder da.
Ja, aber du bist dann weg. Jörg Wagner, der unbestechlichste und tapferste Medienjournalist, der seit Jahrzehnten im Herzen der diesbezüglichen tiefsten Hölle im Glashaus aller Mediendebatten, im RBB höchst selbst eine Mediensendung macht. Stur, trotzig, sauber recherchiert und immer neugierig. Dieser Jörg Jürgen, haut im Sack, ne? Rentiere, nicht Rentier. Alles durcheinander. Samstag, letzte Sendung. Jörg, tolle Arbeit, danke dir.
Power von der Eiszeit.
Genau.
Vielen, vielen lieben Dank, Friedrich Küppersbusch. Also ich bin wirklich gerührt und bei meiner eigenen Beerdigung dabei, das ist gut, Bezole. Aber das hat natürlich einen Grund und diesen Grund will ich Ihnen nicht verschweigen, wenn Sie ihn nicht ohnehin wissen.
Der Sender braucht einen Befreiungsschlag. Wir sind an einem Punkt, an dem es unumgänglich ist, den Personalaufwand und den Honoraraufwand zu reduzieren. Um 22 Millionen Euro. Das bedeutet, dass wir rund 250 Stellen, gerechnet in Vollzeit, von festen wie freien Mitarbeitenden im Laufe dieses Jahres werden abbauen müssen.
Also heute ist Tag der Befreiung. Auf jeden Fall. Ich begrüße Sie ganz herzlich nochmal dazu. Und bitte jetzt, weil das nicht nur mein Tag der Befreiung ist, auf die Bühne. Christine Heise von Happy Set. Helmut Heimann von Experience. Johannes Petzold von Planet Fruit. Und während wir vier auf der Bühne der Berliner RBB Dachlounge in der Medienmagazin-Ausgabe vom 27. Dezember 2025 nun über das gute alte Radio schwelgen und auch etwas über Weggefährten hören. Die erste Musik, das ist meine allererste Musik, die ich im Radio angesagt habe. Bruce Springsteen, Jahrgang 1949, Hungry Heart. Und natürlich kommt die Sendung
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Kilometer von New York City entfernt am 28. Dezember 1980. 1982 habe ich den zum ersten Mal gehört, auf so einer Vinyl. Fünffachalbum war das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Helmut damals diese Box hatte. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Jetzt erstmal, weil ich von meinen eigenen Gefühlen, merke ich auch gerade, übermannt werde. So, ja, ich kriege richtig Gänsehaut und auch der Kloß im Hals wächst. Habe ich mir vorher, weil ich das ganz genau wusste, gedacht, ich mache diese Sendung nicht ohne Vera Linz. Sie hat mit mir die erste Sendung am 31. August 1997 gemacht. Und ich bitte Sie auf die Bühne. Herzlichen Beifall für meine Co-Moderatorin, Moderatorin und Leitmoderatorin heute.
Hallo.
Der Apparat. Das Medienmagazin auf Radio 1.
Du meine, das ist aber ein schöner Apparat.
In der Ausgabe vom 31. August 1997.
Der Apparat steht zur ersten Medienmagazinübertragung direkt am Fuße des Berliner Funkturms.
Denn die nächsten zwei Stunden kommen live von der 41. Internationalen Funkausstellung.
Ein Hallo von Vera Linz
und Jörg Wagner.
Und wenn man bedenkt, dass sich hier der Kreis schließt, nur wenige Meter von dem damaligen Übertragungsort entfernt wäre, erinnerst du dich noch an diese schöne Sendung ja. von der IFA?
Ja, und ich habe auch ein Taschentuch sicherheitshalber mit auf die Bühne genommen.
Ja, aber auch wegen Lady Di, die ist an diesem Tag nämlich verstorben und wir waren völlig konsterniert. Lässt man es überhaupt senden? Wird da ein Sonderprogramm gefahren? Aber jetzt gehört erstmal dir die Bühne, Vera.
Genau, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, anders als geplant. Also wir fangen später an, aber wir kriegen das schon hin. Die meisten von euch, Ihnen kennen natürlich die vier Menschen hier auf der Bühne, aber Sie wissen vielleicht noch nicht alles über die vier. Darum eine kurze kleine Mini-Vorstellungsrunde. Christine, ich fange bei dir an. Wann ist das Radio in dein Leben getreten? Also wir reden über unsere Radio-Vergangenheiten.
Und zwar innerhalb einer Minute, bitte.
Tatsächlich 1981 habe ich hier in diesem Haus im 9. Stock angefangen. als Hospitantin in der Hauptabteilung Unterhaltung unter Götz Kronburger. Da habe ich noch eine bezahlte dreimonatige bezahlte Hospitation machen dürfen. Das ist eine Stufe unter einem Volontariat, aber total interessant gewesen. Und das war die Hauptabteilung Unterhaltung, wo auch Schlager, Jazz und Unterhaltungsmusik untergebracht waren. Und da habe ich Redakteure kennengelernt wie Wolfgang Leier oder auch Peter Weiß. Das waren meine beiden Guiding Guides sozusagen. Und da bin ich überall mitgelaufen. Mein erstes total tolles Erlebnis war das Jazzfest 1981. Da haben so tolle Bands gespielt, Lounge Lizards, Material, Defunct. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das ein knaller Jahr war. Und das war sozusagen mein Einstieg.
Ganz kurze Nachfrage, du hast ja Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Wie kommt man dann zum Radio? Was war der Weg dahin?
Ja, gut, es war die Zeit von Punk und New Wave. Da wollte man sowieso alles neu erfinden. Und ich hatte parallel zum Studio in Hannover, ich komme aus Hannover, einen der ersten Frauenbuchläden in Deutschland mitbegründet und habe da die Plattenabteilung gemacht. Und da bin ich quasi... habe ich mir so einen Hut aufgesetzt, den ich dann nie wieder abgenommen habe. Dazu kamen Radioprogramme von John Peel, Alan Banks, Klaus Wellershaus vom NDR und da habe ich beschlossen, das möchte ich auch machen und habe mich überall beworben und der SFB hat mich genommen.
Naja, sehr gut, super. Jörg, deine erste Begegnung mit dem Radio, vielleicht bevor du selber aktiv Radio gemacht hast?
Das war das Radio im elterlichen Zimmer. Und ich habe immer gewartet, dass die Musiker da, wenn das Licht anging im Radio, dann auch wieder rauskommen anschließend. Also ich war irgendwie 2 oder 3 Jahre alt. Aber die wirkliche Geschichte erzähle ich nachher zugunsten der anderen.
Jetzt. Okay, dann mache ich weiter mit Helmut. Deine erste Begegnung mit dem Radio, also auch als Kind, vielleicht wann hast du es erstmal mitbekommen?
Als Kind habe ich mehr oder weniger die Sendung gehört, die meine Eltern gehört haben, notgedrungen. Gab ja auch nicht so ganz viel Pop- und Rocksendungen, schon gar nicht. Aber als das kam, bin ich dann eingestiegen, komme aus Bayern, aus Franken. Club 16 hieß eine Show und ich habe es neulich meiner Frau, die auch hier ist, erzählt. Das war die erste Aktivität im Radio, da gab es so eine Wunschsendung, Samstagnachmittags oder so, wo man eine halbe Stunde seine Lieblingssongs spielen lassen konnte. Und da, wie gesagt, habe ich mich beworben, wurde auch genommen. Aber das war natürlich Spielerei mehr oder weniger. Und dann, als ich in Berlin schon gelebt habe und studiert habe, Publizistik unter anderem, haben wir ein Praktikum gemacht im SFB. Waren da im SF Beat auch eingebunden. Helmut Lehner, der glaube ich auch hier ist, war damals auch schon aktiv. Ich habe da einen kleinen Beitrag gemacht über eine Band und die fanden es gut und haben dann öfters mal was gewollt und es war super. Ich habe gemerkt, dass man mit Radio machen viel leichter Geld verdienen konnte als mit Musik machen. Ja. Und ja, da kam eins zum anderen und seit 88 dann moderiert hier drüben im Haus des Rundfunks, SF Beat, wie die Sender alle hießen.
Genau, das vertiefen wir gleich noch. Johannes, ihr habt vielleicht, du kommst ja auch aus Franken. Ich weiß ja nicht genau, ob es eine andere Ecke ist von Franken.
Auf jeden Fall eine andere Ecke. Er kommt aus Unterfranken. Genau. Nee, ich komme aus Unterfranken, er kommt aus Mittelfranken.
Nein, nein, ich komme auch aus Unterfranken.
Ah, das wusste ich nicht.
Beide große Fans des 1. FC Nürnberg.
Genau, genau. Die hat Fans des 1. FC Nürnberg. Ja. Aber meine Mutter, meine ganze Blach, die kommen alle aus Nürnberg, ich weiß schon.
Okay, habt ihr aber vielleicht die erste Radiosendung gemeinsam? Gleich?
Nein.
Okay, gehört, meine ich, nicht gemacht.
Nürnberg-Fans viel später geoutet. Da waren wir schon eine ganze Zeit lang hier unterwegs.
Und was war deine erste Begegnung mit dem Radio, Janis?
Boah, formative Jahre in Hessen und dann abends irgend so eine Sendung gehört, wo es immer um die europäische Hitparade ging, so hieß das. Und da hast du immer noch 2 Finger auf dem Kassettenrekorder und das Zeug mitgeschnitten. Danach kam alles zusammen. BBC World Service gearbeitet, WDR, SDR über Piratenstationen in Frankreich, England und Italien berichtet. You name it, lange Liste.
Wir vertiefen es gleich noch. Wir starten nämlich, oder wir machen weiter mit Musik, denn jeder von euch hat auch einen Song mitgebracht. Und wir starten mit deinem, Christine. Was hast du uns mitgebracht? Oh, dann sage ich es dir. Warte mal. Car Wheels on a Gravel Road.
Ah ja, das ist von Lucinda Williams. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Songwriterinnen.
Genau, gibt es eine kleine kurze Geschichte dazu?
Nein, das war ihr erstes ganz großes Erfolgsalbum, hat sie einen Grammy für gekriegt, völlig verdientermaßen, auch wenn es ein bisschen spät kam, aber ganz tolles Album, Titelsong.
Von wo jetzt?
A house of Macon, Loretta singing on the radio. Smell of coffee, eggs and bacon, car wheels on a gravel road.
Lucinda Williams war das, den Song oder die Musikerin, die Christina Heise mitgebracht hat. Und mit euch beiden möchte ich noch kurz ein wenig über die Anfänge sprechen eures Radiolebens. Und zwar aus der Deutschland-West-Perspektive. Denn ihr beide habt ja in der Deutschland-Ost-Perspektive angefangen, Radio zu machen.
Ich?
Du?
Hessen.
Ach so, Hessen. Ja gut, das wollte ich
war
jetzt
das nicht davor schon? Ich habe es gar nicht gemerkt, auf der anderen Seite der Zonengrenze.
Das stimmt.
Kann gut sein. Aber
du warst Wandler zwischen den Welten, aber das vertiefen wir gleich.
Ja, ich bin 91, aber wirklich kam aus England und bin sofort in den Osten. Ja, das stimmt.
Ganz genau, darüber.
Daher, während wir alle in den Westen kamst du und das war völlig komisch für uns. Aber jetzt erstmal Christine und Helmut.
Genau, wie war die Zeit, als ihr angefangen habt, Radio zu machen? Christine, du bist Ende 81 beim SFB gelandet sozusagen. Warum SFB? Du stammst ja eigentlich aus Hannover.
Ja, ich habe mich bei allen beworben, jedenfalls zu denen ich gerne wollte. Und der SFB hat mich genommen, da kann ich gar nichts anderes zu sagen. Außerdem, ich komme aus Hannover und wir waren eigentlich schon immer ständig in Berlin wegen Konzerten, David Bowie, Iggy Pop, sind wir immer hingefahren und nachts wieder zurück. Das war für uns kein Thema.
Und wir hören mal, wie das am 4. September 1989 geklungen hat. Kurz vor dem Mauerfall war das.
SFB 2. Soundcheck. Anything else?
Und Christina Heise wünscht guten Abend und willkommen zu Anything Else nach einem langen, nach einem schönen Sommer. Hallo. Don't let our youth go to waste. Ein Motto, das einem vielleicht gerade dann wichtig ist, wenn nicht nur, wenn man zwangsläufig an Jahren man älter wird, sondern wenn auch Erfahrungen auf einen zukommen, die nur allzu deutlich darauf stoßen, Geborgenheit im Leben wird nicht garantiert. Irgendwie kennt das wahrscheinlich jeder ein bisschen. Das waren Galaxy 500 aus Boston. Don't let our youth go to waste. Eine Komposition von Jonathan Richman. Ganz schlicht Jonathan Richman, so heißt die neue LP von eben diesem. Das ist ein erstes Stück daraus gewesen. Miracles will start to happen.
Ganz lustig, wenn man sich so hört nach so vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, im Radio wahrscheinlich nicht. Christine sagte mehrfach, das bin ich nicht, aber du bist es doch gewesen.
Ja doch, jetzt irgendwie hat es dann im Laufe der Zeit hat's doch gefunkt, ja.
Lass uns unsere Jugend nicht vergeuden, war der Schlusssatz. Hast du dir das zu Herzen genommen?
Ja, ich meine, bleibt natürlich zwangsläufig immer jung bei sowas. Ist doch andererseits, ich mag eigentlich dieses alt und jung, ist ja so ein Dauerthema, was man dauernd strapaziert. Genauso wie meine Eltern immer darauf gewartet haben, dass ich endlich was Vernünftiges mache, anstatt immer nur Musiksendungen und überhaupt, also endlich mal einen Beruf lerne. Wir sind aber eine Generation, für die das gar nicht mehr so ein Unterschied ist. Also wir sind alle alt geworden über die Musik, mit der Musik und jung geblieben durch die Musik. Also es ist, ich mag das eigentlich nicht so lange strapazieren. Es ist so ein seltsamer Kampfbegriff geworden auch, weil ich meine, auch über 60 hört man noch unheimlich gerne Pop und Rock und whatever, Hip-Hop, alles. Also ich mag da nicht allzu genau hinschauen, ehrlich gestanden.
Du genießt ja Kultstatus, muss man sagen. Also wie alle hier, glaube ich, auf der Bühne. Wie bist du mit deinen Fans in Kontakt?
Naja, also seit es das Internet gibt, natürlich ganz viel über E-Mails, über Social Media. Das funktioniert eigentlich schon gut. Aber im Prinzip, wenn man Radio macht, muss man auch damit klarkommen, alleine zu sein. Also da darf man nicht drauf hoffen, ständig gelobt und kommentiert zu werden. Also es ist schon ein einsamer Job. Das muss man wollen.
Und noch eine Frage dazu. Wie gehst du bei der Musiksuche vor für deine Sendung? Wie findest du deine Songs?
Oh Gott, ja. Wüsstet ihr darauf zu antworten? Also, was ich toll finde, was ich gerne höre, was ich interessant finde, was das Genre vorwärts bringt, neu ist, vielleicht auch interessante historische Bezüge hat. Also da versuche ich schon immer einerseits wirklich nach vorne zu denken und andererseits aber auch den Bezug nicht zu verlieren zur Vergangenheit. Also ich habe mich ja auch sehr auf Amerikaner fokussiert, in den letzten, speziell auch in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren. Das Genre hat einen solchen Schwung aufgenommen. Und das ist ein Medium, was sehr mit Tradition auch arbeitet und gleichzeitig es permanent neu macht. Also da bin ich schon richtig.
Helmut Heimann, du warst zeitgleich wie Christine beim SFB 2.
Etwas später.
Genau, denn du hast vorher bei RIAS, beim RIAS angefangen. Wie kamst du?
Nö, ich habe aber, als ich man, doch, stimmt, mein erster Gig war beim RIAS, aber es waren Beiträge, da habe ich keine Sendung moderiert oder so, hatte Buchbesprechungen dadurch, ich habe Amerikanistik studiert und war dadurch ziemlich nah an der amerikanischen Literatur und die hatten ja, ich weiß nicht, ob sie heute noch Geld haben, aber damals hatten sie Geld und haben unglaublich tolle Übertragungen gemacht, stundenlang literarische Lesung, wo ich dann irgendwie 2 Minuten zwischendurch gesagt habe, das war, jetzt kommt und habe riesige Mengen Geld, also im Verhältnis. Es war unglaublich. Ich dachte, wow, was ist hier los? Hast den Pott gewonnen, aber hat natürlich dann irgendwann auch nachgelassen. Aber es stimmt, im RIAS angefangen und dann aber SFB war mein Sender eigentlich.
Aber vielleicht machen wir mal den Sprung zu dem Sender, der die Sendung jetzt hier ausstrahlt. Ihr seid dann im August 1997 dann rübergezogen worden, wahrscheinlich von Helmut Lehnert abgeworben worden, oder wie war das?
Also ich war zu der Zeit gerade Musikredakteurin beim TIP. Ich hatte eigentlich, weiß nicht, ob ich wirklich aufgehört habe, Radio zu machen, aber in der Zeit habe ich wirklich tatsächlich was anderes gemacht. Und dann hat Helmut aber die tolle Idee gehabt, Radio 1 zu machen, nachdem wir ja vorher schon etliche Jahre zusammengearbeitet haben, nicht nur beim SF Beat, sondern vor allen Dingen auch bei Radio 4U. Und da war für mich klar, nee, also Schreibstufe lasse ich gerne hinter mir
für Radio. Aber nach Potsdam, das war für manche eine Zumutung, ne?
Es war furchtbar. Ich hatte solche Herzklopfen, als ich das erste Mal dahin gefahren bin. Ich habe richtig Angst gehabt.
Dass wir schießen oder was?
Was? Ja, irgendwas.
Aber es hat dann doch relativ gut geklappt, ne? Und Helmut, vielleicht ganz kurz, wie hast du das einfach
bei
so gemacht?
Bei mir war es ein fließender Übergang, ja, ja. Im Gegensatz zu Christine. Helmut Lehner, der Name ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen, hat dann, also Radio 4U war ja noch West-Berlin sozusagen, hier im Haus des Rundfunks. Und Fritz war dann der möglicherweise erste gemeinsame Ost-West-Sender. Da musste man ab und zu noch in Anfangszeiten in die Nalepa-Straße fahren, was immer, da war mir Potsdam 1000-mal lieber, weil Nalepa-Straße, obwohl ich in Kreuzberg damals gelebt habe, es gab Staus und es war immer Ärger und die Öffentlichen fuhren nicht so richtig hin. Ich war froh, als das dann in Potsdam das Gelände fertig war und man da eben senden konnte. Fritz zuerst, dann Radio 1, und da sind wir heute noch im Prinzip ein paar Minuten.
Ja. Für mich warst du immer der Mann, der eigentlich den stärksten Zugang zu den Rolling Stones hatte. Hören wir mal eine alte Aufnahme.
Stones ist eine meiner Bands, absolut.
Irgendein Lieblingsstück gehabt bei der Show?
Ja, ich würde sagen Jumpin' Jack Flash.
Na, die ganze Show an sich hat mir sehr gut gefallen. Also vom Licht angefangen, Laserlicht und bis auf der Sound hat mich ein bisschen gestört. Also der Sound war gerade auf den Rängen nicht so besonders gut.
Hat das dein Lieblingsstück?
Ja, das also eins der letzten, Sympathy for the Devil, ist mein Lieblingsstück.
Gleich, danke dir.
Du, was willst du mir jetzt erzählen, Alter?
Ich will dir nichts erzählen, du sollst mir erzählen. Wie hat's gefallen?
Ja, jetzt kannst du erzählen.
Gut, 95 war besser, 90 war auch geil. Aber heute ein bisschen, zum Schluss war geil. Konnte ich eine Tüte rochen und dann hinket.
Das war total geil und Radio 1 ist der genialste Sender überhaupt, den ich jemals gehört habe. Unabhängig davon, gab es irgendeine Passage, die euch besonders gut gefallen hat? Oder fandet ihr von A bis Z alles toll?
Ich denke mal, es geht jedem so. Sein Lieblingslied, wenn er es hört, dann wird er ausflippen. Bei mir ist es halt Sympathy for the Devil. Das war schon ziemlich geil.
Das war auch eine tolle Version heute.
Helmut, welche Fassung war das? Wann war das genau?
Kannst so späte 90er nehme ich an. Da habe ich jetzt aus dem Interview erschlossen. Aber Waldbühne?
Nee, Olympiastadion.
Olympiastadion, da war ich nie so gerne, da habe ich die Stones, da sehe ich niemanden gerne, außer wenn die Hertha gut spielt.
Oder wenn der Club da spielt.
Das ist ja auch wieder Fußball. Aber Musik im Olympiastadion ist nicht mein Ding.
Klingt wie Hauptbahnhof.
Habe ich den nicht verstanden?
Ja, ich sage, es klingt wie Hauptbahnhof im Olympiastadion.
Ja,
klingt
ja,
jetzt wahrscheinlich auch gerade hier so ein bisschen.
Wir machen weiter mit Musik und zwar von einem Musiker, Jonathan Richman, den wir schon im O-Ton von Christine Heise gehört haben. Sie hat ihn erwähnt und auch du, Helmut, hast ihn erwähnt, allerdings ein Jahr zuvor beim SFB. Und da klang es bei dir so.
SFB 2. SF Beat.
Heute mit Helmut Heimann am Mikro und der knipst erstmal das Licht an bzw. lässt das anknipsen von den Weather Prophets. Die Weather Prophets, always the light. Tja, wie dunkel es auch immer wird, ein Licht gibt es immer und vielleicht ist das Licht an diesem trüben Sommertag ja der SF Beat. Könnte es sein, immerhin. Jedenfalls Regen her, Gewitter hin, der SF Beat sagt Hi Berlin. Und zwar sagen wir einmal Hi per Übergang vom Linné-Dreieck, wo gerade eine Kundgebung stattfindet, von der werden wir berichten. Dann geht's um Schiebung, aber keine Angst, nicht schon wieder Fußball, denn genau genommen geht's um Abschiebung. Einen 800-Seiten-Wälzer zum Thema Selbsthilfe stellen wir euch vor, kann man ja immer brauchen, sowas. Und die zweite Stunde ist einem Musiker gewidmet, der sowohl Ost- als auch West-Berlin am Wochenende mit Auftritten beglücken wird, Jonathan Richman. Er spielt am Samstag in der Werner Seelenbinderhalle im Osten und am Sonntag im Loft. Und was er spielen wird, das hört sich ungefähr so an.
Well, they don't need much, you know. Somebody just do a wiggle, maybe. And somebody keep time, too. That's all they need to dance. Or maybe they take their hips and shake 'em.
Shake 'em.
Right, yeah. Some guy maybe plays like a broken bongo drum or something. And that's all they need to dance.
One, two, three.
So I left my shirt in the laundromat. Now this is what I like. I think it's great. That way you don't get bored if your bus is late. Well, the guy's playing drums on a card table pile. I left my shirt in the laundry pile. And I want it in my life. Cause this kind of music is the kind I like. I said that I want it in my life. This kind of music is the kind that I like.
This kind of music von der 83er LP Jonathan Sings.
Ja, das war gerade Radio im Radio.
Genau. Ich wechsle jetzt die Perspektive und zwar schauen wir aufs Radio aus der Ostperspektive. Ich weiß, Johannes, wir haben es vorhin schon angerissen, aber das können wir gleich nochmal klarstellen. Ich würde aber trotzdem mit Jörg jetzt anfangen und zwar die Perspektive der Ostradiomacher. Wir müssen dich natürlich hier nicht vorstellen, hier gerade im Medienmagazin, gerade weil es auch das Letzte ist, was wir hier machen. Aber was viele nicht wissen ist, Jörg, dass du schon vor dem Einstieg nach deinem Theaterwissenschaftenstudium bei DT64, wo wir uns kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren, eine Radiokarriere hattest.
Ja, das lag an meinen Eltern. Also ich habe ja schon erwähnt, dass die einen Röhrenempfänger zu Hause hatten mit diesem berühmten magischen Auge und mit dem vielen Orchesterpersonal ganz klein drin. Und ich wartete immer, dass die rauskommen. Das führte dazu, dass letzten Endes meine Mutter, die beim Kinderfunk arbeitete, mich, ich sag mal heute, missbrauchte. Natürlich, wenn man schon für den Kinderfunk arbeitet, dann muss der eigene Sohn herhalten, weil man konnte nicht einfach in den Kindergarten gehen und dort jemanden casten. Und ich durfte ein Gedicht aufsagen und das habe ich heute mitgebracht.
Die Zitrone, ich bin eine kleine Zitrone. Weißt du, wo ich wohne? Ich wohne am Blauen Meer. Dort ist es heiß und dort komme ich her. Fleißige Hände müssen mich pflegen und pflücken und dann in Kisten legen. Ein großes Schiff mit braunen Matrosen fährt mich zu dir und nun bin ich hier. So.
Und dieses So. Danke. Ja, fast 64 Jahre später, danke für diesen Applaus. Und dieses So war ein trotziges So, weil das ist natürlich x-mal geübt worden. Und ich war ja kein lesendes Kind in diesem Alter, sondern das wurde beim Staubwischen mir beigebracht. Also ich musste immer wieder von vorne anfangen und dann klappte das mit der Aufnahme. Und dann einige Jahre später bin ich dann tatsächlich von meiner Mutter wieder initiiert. Die hat gesagt, geh doch mal zum Hörspiel in diesen herrlichen Bau in der Naleperstraße. Also für mich war die Naleperstraße nicht irgendwie ein schlimmer Ort, sondern ein Abenteuerspielplatz, der Paternoster im Block E und diese großen Hörspielräume mit den verschiedenen Akustiken. Und da habe ich angefangen in der 10. Klasse. Mein erster Satz im Radio war, den habe ich leider nicht mehr gefunden, da damals im Hörspiel, ein Spatz. Ja, das war's dann schon. Und damit war meine Aufnahmeprüfung auch schon im Kasten. Das war Pause für Wanska und da hatten Kinder einen Spatzen in der Klasse losgelassen, weil sie keine Klassenarbeit schreiben wollten, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ging das eigentlich so weiter, bis ich dann irgendwann aber merkte, dass Radio in der DDR sehr stark ideologisch überformt wurde. Und dann sagte ich, nie will ich zum Radio. Und dann merkte ich aber nach dem Studium, dass Radio das freiste Medium überhaupt in der DDR war und habe dann von 1987 am 1. Dezember bis zur Wende bei DD64 gearbeitet und bin eigentlich glücklich, auch dann den Weg über die gemeinsame Ost-West-Radio-Plattform Radio 1 bis heute hier Radio machen zu dürfen.
Denn eigentlich wolltest du ja Kameramann werden, ne? Was ja schon so ein bisschen Kontrastprogramm ist,
aber
Radio und Kameramann.
Das kommt jetzt zusammen. Dadurch, dass das Internet erfunden wurde, kann ich also Radio machen. Hier, die Kameras nehmen das auf und die DDR hat mich gut vorbereitet eigentlich.
Johannes Petzold, warum ich dich hier als Ostradiomacher verortet habe, liegt auch daran, dass wir uns ja auch bei DT64 kennengelernt haben, ja. Kurz nach der Wende, wo du von London sozusagen direkt in das wiedervereinigte Berlin gekommen bist.
Ja, und auch extra deswegen, weil es war der 9. November 89. Ich sitze mit Freunden in Highgate vor dem Fernseher und wirklich so ein Steinwurf entfernt vom Grab von Karl Marx. Also so ein bisschen Life's Little Irony und plötzlich fällt die Mauer und alle so wow, ja. Und ich mit Tränen in den Augen, da war auch klar, ich wollte da irgendwie zurück nach Deutschland, nach 6, 7 Jahren in London, sonst wäre ich da nie zurückgekommen. Fing an nach meinem Anglistikstudium über Shakespeare und Punk übrigens, über die Sex Pistols. Ja, mein Professor sagte, bleib, mach weiter, aber ich hatte keinen Bock auf das System. Ich bin dann nach London als Hausbesetzer, Squatter heißen die da, als Fahrradkurier. Das war total coole Zeit, aber dann kam dieser 9. November, da dachte ich so, da gehe ich jetzt mal hin zurück. Einmal will ich mal in einer Radiostation arbeiten, weil ich arbeitete für BBC World Service und andere Stadtmagazine, die es in Berlin und überall gab. Und außerdem fragte ich mich, wie sind ostdeutsche Frauen so drauf? Und das hat eigentlich auch alles geklappt. Ja, ich konnte in einer Radiostation arbeiten und mein Sohn ist ein fränkisch-thüringisches Erzeugnis. Also da sind wir uns schon sehr nahe gekommen. Und ich war dann ein gutes halbes Jahr bei Radio for You. Christine war da, Helmut war da. Und dann rief mich der von DT64 an. Ich war schon einmal drüben gewesen. Also für mich war das aber alles neu. Ich weiß nur, wie ich erst mal dann in West-Berlin bin ich zum Taxifahrer, sage ich, ja, ich habe da eine Einladung, DT64.
Und wer hat dich denn da angerufen?
Wollen wir den Namen sagen, Jörg?
Ja, also das ist ja jetzt, also Michael Schiewak meinst du?
Ja, Michael Schiewak war das, sagte, komm einfach mal rüber. Und ich bin ins Taxi gestiegen und sagte zu dem Taxifahrer, wann sind wir denn in den Osten? Ja, und er sagte, na, wirst du schon merken, kann ich Berliner, ja. Und plötzlich, da, sagte er, weißt du, sind wir jetzt im Osten, ja.
Ja, aber das waren keine Maschinengewehre, das waren die schlechten Straßen.
Das waren die Straßen, es war einfach eine komplett andere Zeit, es war eine großartige Zeit. Und dann kam eben der Ruf, du kannst jetzt bei DT64 60 richtig weitermachen? Kannst die Sendung Marcossa von Lutz Schwamm übernehmen? Und dann dachte ich, naja, okay, For You, das ist die sichere Bank, aber der Wilde Osten, das ist Rock'n'Roll, ich mach das mal. Und wie sich's entwickelte, plötzlich war For You weg und DT64 wurde zumindest noch Sputnik. Und bin dann zu MDR Kultur und weiter und dann...
Genau, wir bleiben nun kurz in diesem Moment, denn wir wollen mal kurz hören, wie das geklungen hat.
Oh mein Gott,
Marcossa, und dachte zwar,
der Elch geht an mir vorbei. Gut,
am 11. August 1992.
DT64
Marcossa.
Und zu dieser Sendung begrüßt euch wie immer Johannes Petzold am Mikrofon, die Welt der Musik. Und so auch der erste Titel, Este Mundo. Das kommt uns spanisch vor, das sind die Gypsy Kings. So, ich begrüße euch nochmal zu Marcossa auf DT64. In der zweiten Stunde von Marcossa hoffe ich, heute einen Studiogast begrüßen zu dürfen. Marcel Montano, Soca-Superstar aus Trinidad, der in den kommenden Tagen und Wochen in Deutschland auftreten wird, in Berlin, Jena, Kassel und dann weiter in den westlicheren Teil Deutschlands nach Recklinghausen und nach Düsseldorf. Mal sehen, ob er den Weg durch den Verkehr in Berlin heute Abend schafft. Eigentlich bin ich da doch froh gemut.
Du hast jetzt mehrmals wow gesagt. Was hat das jetzt bei dir ausgelöst?
Ich dachte, der Elch würde an mir vorübergehen. Aber gut, das rollende fränkische R ist gar nicht so zu hören. Da hat sich nicht so viel geändert. Ich weiß nicht, ob ich diesen Flashback... Aber ey, super, ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch so Marcossa-Sendungen. Das wurde ja dann übrigens Radio Brandenburg, da war ich. Und dann bin ich Gründungsmitglied von Radio 1. Ja? Ihr auch, oder?
Ja,
klar. Ja, ne? Klar. Ja, ja. Und ich weiß noch... wie Helmut Lehnert mir hoffnungsvoll am Anfang sagte, pass mal auf, Johannes, lass das, ich glaube, das wird hier nichts. Ja, weil ich natürlich immer so Marginalfelder besetzt habe, wie was die Weltmusik nannten und Essen in der Stadt. Ja. Und er sagt so, ja, war dann anders. Ich dachte mir, kannst mich mal? Also bin dann trotzdem zu Radio 1 und war dann Producer, Moderator, Reporter, the whole shebang. Und habe die ganze Zeit bis heute da gehabt. Aber ich habe jetzt gehört, bald ist Schluss.
Aber dich missbraucht man gerade noch, ne? Also du bist ja jetzt nicht der schöne Morgenmensch.
Normal. Personalnot beim RBB ist ja so knapp, dass ich heute Morgen den schönen Morgen moderiert habe. Morgen früh darf ich nochmal, dann bin ich nochmal 2 auf 1. Dann ist meine letzte Sendung morgen Abend, The Final Curtain. Aber dann ist wirklich durch, das ist die Zielgerade.
Aber vielleicht noch ganz kurz, wie kam es von Marcossa zu Planet Fruit? Also wie hast du da so dein Format gefunden?
Ich habe einfach Helmut so lange beredet, bis er einsah, dass so Radio 1 nicht nur weiße Rockmusik ist, sondern dass das schon okay wäre, dass da einer Musik aus Zimbabwe spielt und Hip-Hop aus Brasilien. Und ich habe halt immer diese andere Perspektive gehabt. Was mir an Sympathy for the Devil gefiel, dass es ein Bossa-Grund hat und ein Samba, weil er hat es komponiert in Brasilien, als er mit Bianca da abhing. Und wenn du Sympathy for the Devil hörst, oder, Uli, hörst du die brasilianischen Vibe in dem Woo-Woo, ja?
Genau.
Das war halt immer, ich hatte immer die andere Perspektive.
Okay, so. Trotzdem hast du uns heute Bob Dylan mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das noch einspielen können.
Ja,
Zeit kommt. Aber deine Geschichte dazu, Johannes?
Ich wollte es einfach nicht so offensichtlich und euch jetzt irgendwas hier aus Brasilien und Afrika aufdrücken. Vor allem, er war ja eine Vorgabe, soll noch leben, soll bekannt sein und so. Und da dachte ich, mit Bob Dylan hat das angefangen. Es ist das einzige Lied, was ich so wirklich auf dem Five-String-Banjo spielen kann. Ich sehe ja da meine Karriere auf der U2 mit dem Banjo und dann werde ich dieses Bob Dylan-Lied spielen. Da hast du immer 3 Minuten, wo die nicht aussteigen können. Also manchmal ist es auch eine Zwangsabgabe, ja. Wenn du aufhörst, ja, und deswegen, aber das Lied ist richtig cool. Es ist auch eins von seinen Unbekannteren. Uli kennt es bestimmt.
Soll ich es ansagen? Nee, Leute sollen raten lieber? Oder?
Sag's an.
Klar. You ain't going nowhere.
Ain't going nowhere, Bob Dylan.
Clouds so swift, the rain falling in. Gonna see a movie called Gunga Din. Pack up your money, pull up your tent, McGuinn. You ain't a going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day that my brides are gonna come. Ooh-wee, are we gonna fly down into the easy chair? Ooh-wee, are we gonna fly down into the easy chair?
This is Es ist ein bisschen wie Silvester heute. Hier die letzten Minuten dieses Medienmagazins brechen an. Wir haben noch ungefähr 4 Minuten Wort. Also ihr wisst alle hier auf der Bühne, was das bedeutet. Darum eine kurze Schlussrunde. Jörg, du hast dann natürlich das Schlusswort. Helmut, ich fange bei dir an. Logische Frage, was willst du weitergeben? Welche Erfahrung willst du an die nächsten Generationen hier verschicken?
Ganz schlechter Ratgeber für andere. Ich habe genug damit zu tun, selbst zurechtzukommen. Aber ich würde einfach sagen, die Hoffnung nicht aufgeben, obwohl es ziemlich hoffnungslos ist alles.
Christina Heise.
Ja, ich kann eigentlich nur noch mal sagen, was ich neulich auch schon mal im Gespräch mit Michael Lücke gesagt habe. Authentisch bleiben, mit Herz hören, mit Verstand hören und nicht aufgeben. Auf jeden Fall nicht, nein. Musik ist immer ein Hort für jedes Gefühl.
Johannes, das hast du ja, hat bei dir schon gut funktioniert, nicht aufgeben?
Ja, also ich durfte ja schon eine Rede halten bei der Radio 1 Weihnachtsfeier und da würde ich das eine wiederholen. Das geht so ein bisschen über das Radio hinaus. Das ist ein Selbstversuch, den ich seit einiger Zeit mache. Du gehst in deiner Straße in Berlin raus und lächelst an und lachst an, egal wer da ist. Ausländer, Inländer, jung, alt und du wirst nicht glauben, also selbst die bulligsten Typen lachen zurück. Ja, du hast so einen Ali, der auf dich zukommt und plötzlich lacht er. Und jetzt stell dir vor, der geht auch die Straße weiter und lächelt den Nächsten an. Die Chance, dass dieses Lachen in unserer Zeit, wo so wenig zu lachen zu sein scheint, irgendwie einmal um die Stadt rumwandert und wieder zurückkommt, ist großartig. Also wir sollten mehr einfach, will ich damit sagen, fröhlich und positiv durch die Gegend gehen. Was mich selber angeht, ich gehe zu meinen alten Wurzeln zurück. Ich werde an der wunderbaren Rahel-Hirsch-Schule Englisch unterrichten, als Vertretungslehrer und ich freue mich tierisch drauf. Also eine Schule benannt nach so einer großen jüdischen Persönlichkeit, eine Medizinerin, die dann auch für die Nazis flüchten musste, finde ich schon mal einen guten Hort. Paar private Englisch-Schulen. Dann am 2. Januar schon meine erste Sendung bei Byte FM. Ja, da der RBB so großzügig ist und mir den Namen nicht lässt, wird sie dann Planet Groove heißen. Aber cooler Sendeplatz auf UKW, freitags 20 Uhr. Also der Phantomschmerz ist gering. Christine wird ja dann auch dazu stoßen. Es ist eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht wieder zu viel mache. Aber auf jeden Fall werde ich sehr viele Projekte machen, wo ich richtig viel Lust dazu habe. Weil ja auch Restaurantkritiker war, wo das hinkommt, weiß ich nicht. Aber Englisch und Musik wird auf jeden Fall sein.
Sehr gut. Jörg, was willst du den folgenden Generationen mitgeben?
Also auch eine DDR-Erfahrung im Prinzip, weil ich das ja alles schon mal durch hatte, dass etwas funktionierte einigermaßen, dann zusammenbrach, dann wieder neu aufgebaut wurde. Und beim RBB ist das jetzt auch so, man sucht jetzt die Trümmerteile wieder zusammen. Jemanden suchen, den man so als Kompass hat, dem man vertraut, weil man selber sich nicht immer wirklich richtig einschätzen kann. Also sowas wie eine Referenz. Und dann lasst die Selbstzensur weg. Also Selbstzensur bei der Selbstzensur. Das wäre mein Rat. Ausprobieren, auch mal anecken und seinen Weg gehen. Und vielleicht kann man hoffen, dass die Sendung unter diesem Zeichen weitergeht. Ich weiß nicht, ob sie im Saal ist, Theresa Sickert. Ich hatte sie jedenfalls eingeladen, aber möglicherweise war auch da irgendwo Glatteis. Ich will sagen, es geht am 10. Januar mit dieser Sendung weiter und wir hören mal, wer ist denn Theresa Sickert?
Fritz. Podcast. Theresa Sickert, Trackback.
Die Show mit Internet und so. Ich habe wieder die ganze Woche über für euch das Internet durchgelesen. Wir werden heute in dieser Sendung unter anderem über Virtual Reality sprechen, denn die Oculus Rift, die könnt ihr jetzt vorbestellen. Außerdem werden wir darüber reden, wie andere Leute euch an die Hand nehmen können, wenn ihr auch mal podcasten wollt und welche Spiele euch in diesem Jahr 2016 erwarten.
Ja, 10 Jahre später, ich habe schon mal die Testsendung gehört, klingt das so.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Theresa Sickert.
Hallo, herzlich willkommen zum Medienmagazin. Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum Sie hier eine andere Stimme als sonst begrüßt, gewöhnen Sie sich dran. Ich bin die Neue. Ich bin Theresa Sickert. Vielleicht kennen Sie mich aus dem ein oder anderen RBB-Podcast. Jetzt auch endlich mal wieder im Radio drin. Und ich darf jetzt mit Ihnen hier am Samstag immer ein Stündchen mit Medienthemen verbringen. Ich freue mich drauf. Medienmagazin bei Radio 1. Wir gehen rein.
Also gleiche Welle, gleiche Stelle. Es geht am 10. Januar, sagte ich schon, weiter. Inwieweit das für Sie ein Umgewöhnungsprozess ist, weiß ich nicht. Ich finde Ihre Stimme schon mal sehr gut. Ja, kann ich das so sagen. Ich mag Frauen, die eine schöne Stimme haben. Also überhaupt im Radio ist Stimme Träger von Informationen. Das glaubt man manchmal nicht, wenn man das Radio einschaltet. So, jetzt bedanke ich mich nochmal bei Ihnen für Ihr Kommen hier beim letzten Gang bei Bestattungen zu Lebzeiten. Und ich muss mich auch nochmal bedanken für die Möglichkeit, überhaupt hier in dieser schönen Ebene, sage ich mal, der 14. Etage, diese Abschlusssendung machen zu können. Als ich anfing beim SFB OAB, war das nämlich noch der Raum von der Rundfunkratssitzung unter anderem. Da hätte ich mir nie gedacht, dass ich hier nochmal in dieser schönen Kulisse die letzten Sätze sage. Ja, Anja Melage, die Geschäftsführerin der RBB Media, sie hat mir diesen Raum zur Verfügung gestellt. Viele Grüße, auch sie wollte dabei sein, ging aber heute nicht. Danke, danke, danke Ihnen allen, vor allen Dingen, jetzt muss ich wirklich noch mal fast pathetisch werden, an die Hörerschaft, die mich über Jahre getragen hat. Wegen euch habe ich das alles gemacht.
Dringenden Lichtspruch an ORB und Straf.
General?
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Danke, danke. Vielen Dank.
Wir erhalten doch seit Jahrhunderten Signale aus dem All von fremden Welten.
Diese fremden Welten sind mir egal, solange sie uns in Ruhe lassen.
Gerade diese Einstellung halte ich, mit Verlaub gesagt, für etwas antiquiert.
Muss doch sehr bitten.
Das ist doch wirklich Trotz, seltsam. Trotz. Mit unserem Fortschritt haben wir Kolonien auf dem Mars und sonst wo. Aber die Einstellung unserer Generale, die ist seit Jahrtausenden dieselbe. Wir sind wir und taucht wir anders auf, das Sprechen in die Lichtung.
Dringend Lichtspruch an ORB, ORB und Traf. Exoterristen auf MZ4, Besatzung eliminiert. 7 fremde Flugkörper im Anflug. Kampfhandlungen stehen bevor.
Sie schaffen es nicht, versuchen Sie Rücksturz zur Erde.
Rücksturz zur MZ4.
Trotz. Impulsen aus der Galaxis.
Lichtspruch zur Erde.
Trotz.
Leutnant Tamara Jagelowski vom Galaktischen Sicherheitsdienst.
Fox, Alarmstart vorbereiten, Kampfstand besetzen. Permanente Raumüberwachung.
Fox, Commander McLean.
Ja.
Galaktischer Sicherheitsdienst.
Fox.
Das waren die Fox.
Meine Herren, ich weiß nicht, ob dies die Zeit ist für Grundsatzdiskussionen. Die Lage ist, dass eine unserer vorgeschobenen Außenbasen von Exoterroristen besetzt
wird. Wir stehen also dem Phänomen gegenüber, dass eine außerirdische, raumfahrende Rasse unser Hoheitsgebiet betritt.
War doch früher oder später zu rechnen.
Ihre Gelassenheit beruhigt mich außerordentlich. Haben Sie vielleicht auch damit gerechnet, dass diese Zeitgenossen gegen unsere Strahlwaffen immun sind?
Herr Oberst, Plan DX-17. Rette die Erde.
War doch wohl nur ein böser Traum. Ne?
Schlimmer. Es war Science Fiction.
Das war die Orion. Ich schalte jetzt ab.